In Hamburg hat mich auch das Tuten der Schiffe im Novembernebel beheimatet. Jeder Hamburger wird das kennen. Ich war heimisch in der Stadt, weil ich wusste, wie es funktionierte. Ich wusste, wie man mit der S-Bahn von Altona nach Wellingsbüttel kam. Es gehört zur Heimat. Die Orte kannten und grüßten mich. Meine alte Universität, die Katharinenkirche, die Eckkneipe mit dem schönen Namen Alles wird gut und das KZ Neuengamme. Dinge und Orte können einem nicht nahe sein wie Menschen, das ist wahr, aber sehr nahe können sie einem schon sein. Es gibt übrigens Schönheiten, die man erst entdeckt, wenn man nicht durch die Nähe zu ihnen geblendet ist. Die Schönheit eines weiten und durch keinen Berg verstellten Blick in einer norddeutschen Landschaft habe ich erst im Land der Berge entdeckt. Wenn ich die Schweizer ärgern will, sage ich immer, ihr habt Berge, wir haben Horizonte. Die größere Distanz der Hamburger zueinander habe ich erst schätzen gelernt, als ich in Luzern erfuhr, wie oft man sich arm umarmte, küsste und wie schnell man sich duzte. Ich habe kein Heimweh nach meiner verlorenen Welt, dazu habe ich zu viel Abschiede hinter mir, wohl aber denke ich mit Wehmut an sie und will sie nicht verlieren. Ein Glück, ich muss sie auch nicht verlieren. Nun also in Luzern, ich habe einen Menschen gewonnen, nicht aber eine Welt. Welten können Menschen nie ersetzen, aber Menschen können auch Welten nicht ersetzen. Ich lebe in der Schweiz, im Glück einer neuen Zuneigung und als freundlich geduldeter Fremdling. Auf meinem neuen Pass steht Ausländerausweis, Aufenthaltsbewilligung, gültig für die ganze Schweiz. Man hat mir, dem damals 77-Jährigen, auch Arbeitserlaubnis in der Schweiz gegeben. Und so stehe ich hier. Die Bezeichnung des Ausweises finde ich genau und passend. Ich bin in dieser Welt nicht zu Hause, ich bin ein freundlich aufgenommener Gast. Es stimmt nicht ganz, ich fange an, etwas zu Hause zu werden in der Innerschweiz. Schon kenne ich meinen Lieblingsberg oder ich weiß, wo ich im Luzerner See bade. Ich weiß, in welchen Gottesdienst ich gehe oder welchen ich am besten meide. Es gibt ein paar Menschen, die ich noch nicht Freunde nenne, mit denen ich aber freundschaftlich umgehe. Die Welt wächst. Sie wird nicht mehr werden, wie es die Hamburger Welt war. Welten wachsen in Jahren. Und Jahre stehen mir nicht mehr zur Verfügung. Was brauche ich in der neuen Gastwelt, damit ich nicht völlig ein Fremdling mit Arbeitserlaubnis bleibe? Zunächst eine gewisse Treuelosigkeit der alten Welt gegenüber. Ich werde nie den Boden unter den Füßen bekommen, wenn ich ständig der alten Welt nachweine. Es gibt einen schönen Satz im Philipperbrief: Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Nein, ich vergesse die alte Welt nicht, aber sie hat kein Recht, das Diktat meiner Erinnerung zu sein. Sie hat kein Recht, sich als Einzigartige aufzuspielen. Die verklärten Erinnerungen an die alten Welten könnten sich als Feind der neuen erweisen. Das Früher war alles besser, steht uns Alten ja gefährlich nah. Eine Weise, gänzlich unbeheimatet im Neuen zu bleiben, ist der Vergleich der beiden Welten, der Alten und der Neue. Vergleiche sind immer bösartig, nicht nur in diesem Fall. Neugier brauche ich auf die neue Welt. Neugier ist Arbeit. Arbeit ist ein schönes Wort. Neugier ist Arbeit, sie fällt einem nicht einfach in den Schoß. Man muss den neuen Welten zutrauen, dass es in ihnen etwas zu entdecken gibt, was man vorher nicht kannte und was seine eigene Schönheit hat. Meine Neugier bezieht sich nicht nur auf Landschaften und Menschen mit ihren Eigenarten, die ich noch nicht kannte. Neugierig bin ich auf die neue Sprache, die mich umgibt. Ich bin entzückt, wenn ich auf einem Rasen ein Schild entdecke, das ein Versäuberungsverbot ausspricht. Oder wenn in einer Metzgerei Schweinsvoressen angeboten wird. Verlangen Sie mal in Hamburg Schweinsvoressen. Ich bin in der Schweiz ja auch ein Sprachausländer. Den Menschen um mich ist mein Hochdeutsch eine Fremdsprache. Sie sprechen sie aber mit schwerer Zunge. Auch diese Tatsache lässt eine Distanz zu den Menschen, mit denen ich umgehe. Eine freundliche Distanz. Distanzen müssen nicht immer feindlich sein. Aber mit meiner anderen Sprache und der Unfähigkeit, die hiesig zu sprechen, weiß ich, dass ich nie ganz dazugehöre. Vertrautheit mit einem Ort braucht Zeit, wie Heimat nie instant zu haben ist. Heimat ist eine Geliebte, die einem als erstes Zeit abverlangt. Wo man Zeit investiert, da ist man schon halb zu Hause, auch wenn man nicht dort wohnt manchmal. Ich kenne schon lange eine kleine romanische Kirche im Tessin, Giornico. Ich besuche sie oft. Die Kirche ist mir vertraut. Sie ist saarländisch gesprochen mein Geheimnis. Und die Gebete in ihr fließen einem von selbst über die Lippen. Nun gut, meine Heimat ist sie nicht. Und trotzdem ist es eine Art nach Hause kommen, wenn ich dort bin. Sie ist wie eine heimliche Geliebte, die immer schöner wird, umso öfter ich sie besuche. Ich lebe nicht nur von meiner sozusagen standesamtlichen Heimat, ich lebe auch von solchen Stellen, die ich gefunden habe, die ich achte, indem ich sie besuche und die ich schön finde, weil ich sie nicht vergesse. Vielleicht sind diese nicht lebensnotwendig, aber sie sind schön. Und Schönheit ist immer lebensnotwendig. Sehnsuchtsorte, Orte mit Geheimnis, muss man immer wieder neu erfinden. Heim und Heimat gehören zusammen und man oft konnte Heim für Heimat stehen. So in einem Text von Gerhard Terstegen: Mein Heim ist nicht von dieser Zeit, singt er im geistlichen Blumengärtlein. Heimat ist der Ort, an dem man wohnen kann. Dort hat man Wohnrechte, nicht nur in einem äußeren und formalen Sinn. Heimat ist der heimelige Ort, an dem das Leben warm und aufgehoben ist. Der Ort, an dem einem das Leben einleuchtet. Die Arbeit an den Dingen ist die Weise, sich im Leben zu beheimaten. Nicht nur die Arbeit an Menschen, auch an Dingen. In alten und kargen Heimaten blieb den Menschen nichts anderes übrig, als die Dinge zu ehren und an den Dingen zu arbeiten. Die alten Heimaten trugen immer die Handschrift der Menschen, die darin lebten. Ich denke an meine Kindheit, an das Verhältnis zu den Dingen, das Menschen hatten. Man hat wenig gekauft, man hat erarbeitet. Die Menschen kannten Künste, die lange vergessen sind. Sie wussten, wie man Würste macht, Sauerkraut einlegt, wie man sät und erntet. Man ging selten zum Arzt, weil man Heilkräuter kannte. Die Frauen wussten, wie man Kinder gebiert und wie man Tote wäscht. Es gab kaum Abfall, weil nichts weggeworfen und nichts gekauft wurde, sondern repariert, geflickt, gestopft. Die Menschen kannten jede Biegung der Wege, weil sie die Strecke nicht in hoher Geschwindigkeit durchfuhren, sondern zu Fuß gingen. Ich wünsche mir die Mühsal jener Zeit nicht zurück. Also es soll nicht total reaktionär klingen, ein bisschen ist es schon. Die Mühsal jener Zeit, die die Menschen sehr gequält hat. Trotzdem etwas Interessantes, die Dinge waren den Menschen nah. Beinahe wie Menschen, weil sie daran gearbeitet hat. Ich glaube, dass die Welten unkenntlicher werden, wenn man die Dinge nicht ehrt. Ich habe ein komisches Beispiel für die Nähe zu Dingen. Ich hatte ein, einen alten Pullover, den ich lange geliebt habe, lange getragen habe. Er war verwaschen, er war fadenscheinig und so weiter. Ich habe ihn aber geliebt. Der alte Pullover, er war besetzt von mir. Das heißt, ein Teil meiner Lebensenergie hat an ihm gehaftet. Er ist mir heimatlich geworden. Und vielleicht ist es nicht übertrieben, auch er hat angefangen, mir die Welt ein Stück plausibel zu machen. Einfach dadurch, dass er lange bei mir war. Meine Frau hat ihn später weggeworfen. Heimat besteht nicht nur aus Menschen, mit denen ich umgehe, aus einer Landschaft, die ich kenne und liebe. Sie besteht auch aus Dingen, die Bedeutung für mich haben, weil ich ihnen Bedeutung verliehen habe. Ich zitiere einen Gedanken von Ernst Bloch. Er sagt, in der Heimat ist man nicht nur mit Menschen identisch. Auch die Objekte, mit denen man lange umgeht, bleiben einem nicht fremd. Die Dinge rücken uns nahe, fast so nahe wie die Subjekte. Und die Dinge, die man sich nahe geholt hat, die man ehrt, sie gehören zur Heimat. Die Objekte können uns so nahe rücken, dass wir darin zu Hause sind, jedenfalls ein Stück. Wo wir Dinge nicht mehr ehren, wo mit denen wir umgehen, da entheimaten wir uns selbst. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass es nicht reaktionär wird, schon in den Vokabeln. Unsere Überflussgesellschaft, die Wegwerfgesellschaft, wir kaufen nicht mehr, wir stellen nicht mehr her, wir kaufen. Wir reparieren nicht, wir kaufen. Natürlich gewinnt man damit auch neue Freiheiten. Wir müssen abends nicht mehr lange Strümpfe stopfen oder Pullover, Kleider reparieren, Ackergeräte ausbessern. Wir haben in der neuen Freiheit Zeit für anderes. Das ist richtig. Ich frage mich aber, ob diese Freiheit nicht erkauft wird mit einer neuen Fremdheit in der Welt, in der wir leben. Die Welt wird käuflich. Käufliche Welten sind keine heimatlichen Welten. Die gekauften Welten tragen die Handschrift unserer Arbeit nicht mehr. Ich möchte nicht zurück in die Knechtschaft der harten Welt. Wohl möchte ich eine plausible Welt, in der ich die Dinge kenne, weil ich lange mit ihnen umgegangen bin. Eine Gefahr der Entfremdung des Menschen ist besonders zu erwähnen. Die Zerstörung durch Grenzenlosigkeit und Überfluss. Eine Bedrohung unserer Heimat, die die Folge einer grenzenlosen Lebensgier ist und der Unfähigkeit zu sterben. Ich habe das Dorf vor Augen, in dem ich groß geworden bin. Es hatte vor 70 Jahren etwa 3000 Einwohner. Diese Zahl ist in etwa gleich geblieben, aber die bebaute Fläche des Dorfes ist dreimal so groß. Was bedeutet diese Zersiedlung und Zerstörung des Lebensraums für die Zukunft unserer Enkel? Vor 70 Jahren gab es kaum ein Auto. Heute kann man sich eine Familie ohne Auto nicht mehr vorstellen. Vor 70 Jahren war meistens nur die Küche geheizt. Heute fast jeder Raum des Hauses. Was heißt das für die Natur? Wir sehen schon, wie sie zurückschlägt. Und wir gefährden außerdem die Lebensmöglichkeit unserer Nachkommen. Mensch ist man dort, wo man sich an seine Vorfahren erinnert und wo man für seine Enkelkinder sorgt. Das ist ein schöner Satz, ist leider nicht von mir, ich weiß aber auch nicht, von wem er ist. Wo man sich derart über die Kreisläufe der Natur erhebt und ihr Gott und Herr sein will, statt ihr Teil, das zerstört man nicht nur sich selbst, sondern wir fressen die Zukunft unserer eigenen Nachkommen auf. Es gibt Tiere, die ihren eigenen Wurf auffressen, wenn sie nicht artgemäß gehalten werden. Könnte es sein, dass es uns ähnlich ergeht, indem wir die Zukunft unserer Kinder auffressen? Wir können unsere eigenen Welten und damit die Welten der zukünftigen Generationen verändern. Das ist etwas Neues. Das konnten die Menschen eine gewisse Zeit vor uns nicht, 150 Jahre vor uns nicht, die Zukunft verändern. Wir können die natürlichen Ressourcen pflegen oder zerstören. Wir können Länder versteppen. Wir sind Züchter unserer Welten und vielleicht auch unserer Nachkommen geworden. Zur Heimat gehört, für die Heimat zukünftiger Generationen zu sorgen, für die Welt unserer eigenen Kinder und Enkel. Und so ergibt sich ein neuer Imperativ des Handelns, den Hans Jonas aufgestellt hat. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Zur Heimat gehört, für die Heimat zukünftiger Generationen zu sorgen. Wir selber werden unserer eigenen Welt entfremdet, wenn wir uns als ihr gottgleicher Herr aufspielen. Wir werden entfremdet. Das ist ganz interessant. In dem alten Dorf, das ich genannt habe, verschwinden immer mehr die Konturen dieses Dorfes, die Eigentümlichkeiten des Dorfes. Der Dialekt verschwindet mehr und mehr. Man spricht dort, wie man überall spricht. Die Eigentümlichkeiten des Verhaltens verblassen, die Erzählungen und Erinnerungen verblassen, die eigentümliche Küche verschwindet. Wenn man im Nu überall sein kann und überall ist, wenn man im Nu alles Verfügbare haben kann, dann verschwinden die Eigentümlichkeiten der Welt. Es entstehen gleichförmige Welten, es entstehen McDonald-Welten, in denen Menschen überall das gleiche Essen, Denken, Lieben und sich auf gleiche Weise innerlich und äußerlich ausstatten. Menschen entheimaten sich, sie werden ubiquitär, allgegenwärtig. Die Ubiquitas, die Allgegenwärtigkeit, ist ein alter Name Gottes. Das ist ganz interessant. Wenn wir ubiquitär werden, maßen wir uns eine Eigenschaft Gottes an. Damit aber verlieren wir unser Hier und Jetzt, unseren Ort und die Erlebniszeit. Die neue Blitzartigkeit und Verfügungsgewalt bedeutet den Verlust des irdischen Raumes, eben der Heimat. Alles wird gleichgültig. Wer aber sind wir, wenn wir alle Erdenschwere verloren haben? Wo gehören wir hin? Was lieben wir? Und wem sind wir verpflichtet? Noch einmal, wir können nicht zurück wollen in jene alte und harte Zeit, in der die Menschen Sklaven einer kalten Natur waren, in der sie oft die Natur nachgeahmt haben und auch gegeneinander hart waren. Wir können uns aber auch nicht wie bisher weiter als Götter und Molocher dieser Erde aufspielen. Vielleicht müssen wir einem alten Wort neue Ehre geben. Das Wort Askese. Ich darf das nennen, weil ich ja Theologe bin. Das Wort Askese. Oder Bescheidenheit, aber als politische Tugenden, nicht nur als die Tugenden von Einzelnen, die sich zur Askese oder Bescheidenheit entschlossen haben, als politische Tugenden. Ich meine mit Askese nicht eine alte Opferaskese, die dem Menschen befiehlt, das Beste von seinem Leben einem hungrigen Gott zu geben. Mit dem Begriff Askese war immer der Gedanke der Freiheit verbunden. Der freiwillige Verzicht sollte die Menschen davor bewahren, Sklaven der Welt zu sein, Sklaven des Geldes, Sklaven des Essens. Zugegeben, das alte asketische Denken war sehr oft misstrauisch gegen das Glück und gegen die Freude am Leben. Aber es gibt eine Askese, in der Freiheit und Lust am Leben miteinander verbunden sind. Und diese Askese lehrt uns einige Fragen stellen. Welche Orte muss ich nicht sehen, damit ich die Orte die ich besuche, mit offenen Augen sehen kann. Welches Buch muss ich nicht lesen, dass ich andere Bücher mit wachem Geist lesen kann? Was muss ich nicht haben, damit meine Lust an den Dingen wächst, die ich habe? Überflüssige Dinge machen das Leben überflüssig, sagt der große Filmemacher Pasolini. Überflüssige Dinge machen das Leben überflüssig. Wir brauchen die Askese, die die Sinnhaftigkeit des Lebens erhöht. Man kann Askese und Sinnlichkeit zusammendenken. Sinn und Sinnlichkeit hängen nicht nur im Wort zusammen. Es gibt keinen Lebenssinn ohne die Erfahrung der Sinnlichkeit des Lebens. Ich komme noch einmal auf meinen Sprung von Hamburg nach Luzern zurück. Ich musste lernen, damit einverstanden zu sein, nicht ganz dazu zu gehören. Ich glaube, eine Heimat ist nur da eine Heimat, wo man auch Distanz zu ihr haben kann und die Distanz zu ihr fertig bringt. Wolfgang, du hast heute Morgen das katholische Kirchenlied zitiert. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe. Ich bin in diesem Land nicht nur Gast ohne Ruhe. Ich bin mit Vergnügen Gast in einem schönen Land mit freundlichen Menschen, aber ich bin Gast. Es ist schön, es hat etwas mit meiner Freiheit zu tun, dass ich nur ein Halbhiesiger bin, kein wirklich Eingewurzelter. Ich spiele mehr zu Hause, als ich es bin, aber es ist ein schönes Spiel. Es ist ein Reichtum, irgendwo feste und langgewachsene Wurzeln zu haben, Pfahlwurzeln. Es gibt den anderen Reichtum, nicht durch allzu feste Wurzeln gefangen zu sein. Es gibt ja auch Luftwurzeln, die Wasser und Nährstoffe aus der leichten Luft gewinnen und nicht aus dem festen Grund. Aber das ist nicht nur meine Lage nach dem Umzug in die Schweiz. Die Wurzeln von uns Alten sind wie die Zähne ja überall locker und luftig. Wir sind Gäste einer Welt, die schon lange nicht mehr die unsere ist. Es ist schön, mehrere Heimaten zu haben. Es ist charmant, nicht ganz zu Hause zu sein. Wer nur eine Heimat hat und kennt, ist in der Gefahr zu verdummen. Die Grundtexte des christlichen Glaubens sind nicht sehr heimatfreundlich. Die ersten Nachfolger fragen Jesus nach seinem Ort, seiner Heimat, und er antwortet: Der Menschensohn hat keine Stelle, wo er sein Haupt hinlegen kann. Die frühen Christen glaubten, ihr eigentliches Bürgerrecht sei im Himmel und nicht im römischen Reich. Mit diesen Sätzen in unserem geistlichen Gepäck kann man Heimatlieder eigentlich nie aus voller Brust singen. Man wird also nie ganz ein Hiesiger sein, weder in dem Land noch in den Kirchen, in denen wir leben. Das ist eine Schönheit des Christentums, dass es uns nicht erlaubt, gebannt zu sein in eine Gegenwart, in der die Lahmen noch nicht tanzen und in der die Tyrannen noch nicht von ihren Thronen gestürzt sind. Aber wir sind nicht nur zukünftige und jenseitige und in reinen Transiträumen. Man kann in reinen Transiträumen nicht leben. Man kann nicht lieben, nicht bauen und atmen dort. Das Recht auf eine bergende und wärmende Höhle wird uns niemand absprechen. Es ist uns nicht erlaubt, irgendwo ganz zu Hause zu sein. Heimaten sind Rohbauten. Heimaten sind Rohbauten jener Heimat, die wir erwarten. Vielleicht sieht man im Rohbau mehr als im schon fertigen und abgeschlossenen Haus. Man sieht im Rohbau, was noch fehlt und was nicht da ist. Und so verweist er mich auf das andere Haus, besser auf das andere Land, in dem alle Verhältnisse umgeworfen sind, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Der Rohbau verweist mich auf eine Stadt, in der alle Tränen abgewischt sind und wo der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. heißt es in der Apokalypse. Bis dahin sind alle Heimaten mehr Unterstände als wohnliche Orte, aber wenigstens das sind sie. Ich danke Ihnen.